Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Alles bestens, heißt es bei Familie Hormann, wenn jemand fragt, ob alles in Ordnung ist. Dabei ist die sechsköpfige Familie komplett pleite und keiner weiß wirklich, wie es weitergehen soll. Naja, irgendwie schon, denn man kann ja auch erstmal ein Stück Kuchen essen und Pläne für den nächsten Urlaub oder Umbau schmieden. Davon erzählt Christian Schünemann in seinem Roman Bis die Sonne scheint und ich freue mich, dass er gleich damit bei uns zu Gast ist. Mitte der 80er Jahre, als es im Fernsehen nur zwei Programme gab und in den Jugendzimmern Depeche Mode und Culture Club lief, in dieser Zeit spielt Christian Schünemanns Roman Bis die Sonne scheint. Es ist die Geschichte einer Familie, bei der nach außen hin erstmal alles ganz normal ausschaut, wenn da nicht diese Kuckucksaufkleber hinterm Fernseher und überhaupt all die Geldsorgen wären. Wie gut er die Familie Hormann kennt, ich bin gespannt. Hallo Christian Schünemann, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Gerg.
Sie haben ja Drehbücher und Kriminalromane geschrieben und dann auf einmal sich jetzt der Familie gewidmet. Das erklären Sie auch in einem kurzen Nachwort am Ende des Romans. Was hat da den Auslöser gegeben, dass Sie da in die Familiengeschichte vorgedrungen sind?
Ich glaube, Dreh- und Angelpunkt waren die Briefe, die meine Mutter an ihre Schwester geschrieben hat. Dazu muss man wissen, meine Tante ist Ende der 50er Jahre nach Amerika ausgewandert. Und die beiden Schwestern haben sich wirklich vom ersten Tag an, kann man sagen, geschrieben. Diese Briefe auf hellblauem, auf diesem dünnen hellblauen Luftpostpapier hat meine Tante mir zur Verfügung gestellt nach dem Tod meiner Mutter. Und das war natürlich ein wahrer Schatz. Also einfach die Möglichkeit, die eigene Mutter und damit dann ja auch in der Erzählung der Mutter den eigenen Vater zu treffen, in einer Zeit, wo ich und meine Geschwister noch gar nicht geboren waren, war natürlich phänomenal. Und dann mit der Erzählung meiner Mutter in den Briefen vorzurücken in die eigene Zeit und die eigenen Erinnerungen und dann eben auch festzustellen, wo sich das deckt. Wo ich andocken kann, aber auch wo ich eine komplett andere Erinnerung habe. Das war schon kurios und sehr, sehr interessant und manchmal auch sehr emotional. Und dann habe ich eben gedacht, ich muss irgendwas mit den Briefen machen und bin dann dazu gekommen, eben dieses Buch zu schreiben.
Und diese Mutterfigur, die hat mir auch wirklich gut gefallen. Marlene heißt sie im Buch und die heiratet ganz jung den Siegfried. Das ist der Vater dieser vier Kinder. Und ich fand an dieser Marlene irgendwie faszinierend, dass sie ja sich schon eigentlich anpasst. Sie ist dann auch Hausfrau. Sie fühlt sich irgendwie aber ein bisschen eingesperrt in diesem Bungalow, den die dann später haben zusammen. Aber dann macht sie einmal ein Wollgeschäft auf. Vorher hilft sie in der Firma mit. Also sie ist irgendwie, finde ich, obwohl sie eigentlich jetzt nicht frei lebt, trotzdem keine so eine klassische Hausfrau, sondern die hat schon ihren eigenen Kopf.
Ja, die Marlene will, glaube ich, ganz, ganz viel und sie will auch nicht mit allem ewig warten. Gleichzeitig will sie aber auch ein Kind, das sich nicht sofort einstellt nach der Hochzeit, nach der Heirat. Dann aber auch passiert, das wird auch gar nicht in Frage gestellt, also das muss sein. Und gleichzeitig eben ja diese Unterforderung mit den vier Kindern und dem Mann, der auch, wie sie glaubt, auf Trab gebracht werden muss, um vielleicht auch das einzulösen, was sie selber eben nicht machen kann, weil sie ans Haus und die Kinder gebunden ist. Und dann gleichzeitig die vier eigenwilligen Kinder auf Spur zu halten. Das führt dann, glaube ich, insgesamt zu dieser irgendwie auch sehr widersprüchlichen Personen, gleichzeitig aber auch sehr stimmigen Personen. Ich glaube, die Marlene in dem Buch steht schon auch für viele Frauen aus dieser Generation.
Ja, das fand ich auch. Jetzt hat diese Familie Hormann ja von der ersten Seite an große Geldsorgen, obwohl die eigentlich mal ein gut florierendes Unternehmen für Massivhäuser hatten. Aber sie gehen schon gleich in der ersten Szene, geht es schon eben um dieses Geld. Wie kommt das eigentlich, dass die so pleite sind?
Ich glaube eben, weil die können schlicht nicht mit Geld umgehen. Geld ist da, um es auszugeben und sich das Leben nett zu machen und vielleicht auch zu kompensieren, was man eben alles auch in jüngeren Jahren verpasst hat und was dann an Möglichkeiten letztlich mit dem Geldzufluss auch am Horizont auftaucht. Aber ich hatte beim Schreiben des Romans ganz stark anfangs das Problem, ich komme eigentlich vom Kriminalroman. Und der Kriminalroman hat eine sehr klare Struktur. Das heißt, wir haben am Anfang das Verbrechen, also meistens den Mord, und am Ende die Auflösung. Das ist für einen Roman schon mal sehr, sehr viel. Jetzt stehe ich bei dem Projekt Familienroman vor den fast 300 Briefen meiner Mutter und ihren Erzählungen, teilweise auch fiktionalisierten Erzählungen, und meinen eigenen Erinnerungen und der Aufgabe, daraus irgendwie ein schlüssiges Buch zu machen. Und ich habe viele, viele Seiten erstmal schreiben müssen, um genau dahin zu kommen und an diesen Anfang der Geschichte, wo man gleich eigentlich mit der finanziellen Katastrophe anfängt. Das ist, wenn Sie so wollen, mein Verbrechen, was ich im Kriminalroman habe, wo ich mich entschlossen habe, das nehme ich.
Wobei das Tolle ja an dieser Familie und an dem Buch dann natürlich auch ist, dass die das gar nicht als Katastrophe empfinden. Also die sind ja ausgesprochen fröhlich, zumindest wirkt es immer so. Dann gehen sie erstmal ins Möbelhaus und schauen sich wieder irgendwie ein Bauernmöbelzimmer an und planen schon wieder irgendwie einen Umbau oder gönnen sich ein Stück Torte. Woher kommt bei denen dieser totale Optimismus?
Aber es ist nett, dass Sie sagen, das ist Optimismus. Es ist natürlich auch starke Verdrängung und die Fähigkeit, immer zu sagen, ach, dieser finanzielle Engpass ist nur vorübergehend. Und aber gleichzeitig in dieser unermüdlichen Betriebsamkeit und auch neue Dinge anzuschieben, das Scheitern immer gleich mit einzubegreifen. Das habe ich gemerkt, als ein weiterer finanzieller Rettungsversuch die Marlene, also die Mutter in dem Buch, eben sich entscheidet, ein Wollgeschäft aufzumachen. Und das ist eine wahre Erinnerung. Ich weiß noch genau, am allerersten Tag, als sie den Laden zugeschlossen hat und der Laden war quasi ausverkauft, sie haben ihr die Tür eingerannt. Also es war ein Bombenerfolg. Wir sind dann übrigens erstmal essen gegangen, natürlich. hat sie gesagt, also sie hat in ihrem Laden gestanden, hat die leeren Regale angeguckt und gesagt, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal als Wolltante ende. Das heißt, rückblickend, heute verstehe ich, das Ende war eigentlich gleich in dem Anfang mit einprogrammiert. Und da waren meine Eltern, glaube ich, eine, wenn Sie so wollen, schlechte Kombination, weil nicht einer vernünftig war und die Finanzen im Blick behalten hat, sondern beide eigentlich unkoordiniert waren.
Aber dann sind ja, so wie Sie es gerade geschildert haben, sind ja da quasi echte Erinnerungen, sage ich mal, von Ihnen tatsächlich verarbeitet. Und der Erzähler Daniel, der hat schon auch viel mit Ihnen zu tun, oder?
Ich glaube ja, natürlich. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ich habe aber allen eben andere Namen gegeben, auch klar, auch den Eltern und den Großeltern, um mich dann frei zu fühlen. Und das funktioniert tatsächlich. Sobald die andere Namen haben, werden es auch eigenständige Personen, die eigenständig im Buch agieren können. Und ich habe natürlich auch stark vereinfacht und zugespitzt. Und vieles, was im wahren Leben über einen längeren Zeitraum passiert ist, auf eigentlich ein Jahr, auf das Jahr 1983 begrenzt. Und dadurch entsteht dann auch noch mal eine andere erzählerische Wucht, glaube ich.
Aber Sie sind ja schon sehr detailliert und genau und atmosphärisch so in diese 80er Jahre eingestiegen. Wer da Kind war wie ich, der wird sogar so ein bisschen nostalgisch, wenn dann halt eben die After-Eight-Quality-Dose da bei der Oma hatte ich auch oder die Fernsehprogramme, die ganzen Snacks und so. Hatten Sie das noch so parat oder haben Sie da auch noch mal extra recherchiert?
Ich habe, glaube ich, ein unheimliches Elefantengedächtnis für diese vermeintlich unwichtigen Details. Und ich glaube, das würde Ihnen auch so gehen, wenn Sie sich einmal hinsetzen und anfangen aufzuschreiben. Da öffnen sich die Schleusen und plötzlich ist ganz, ganz viel da. Also wir wissen alle viel mehr, als uns bewusst ist. Was ich dann natürlich immer gemacht habe, ist nachzugucken und zu recherchieren, ob es Quality Street oder die Schokocrossis tatsächlich im Jahre 1983 schon gab oder die entsprechenden.
Manchmal trügt ja die eigene Erinnerung.
Absolut. Und irgendwas war es viel später, auch mit der Musik, die man gehört hat. Solche Sachen habe ich dann immer nachgeguckt oder gab es schon ein Cold für alle Fälle. Tatsächlich, da war der Pilotfilm im ZDF genau in der Zeit und Denver Clan fing auch da an. Und dann habe ich diese Sachen auch benutzt, aber auch versucht, es nicht zu überfrachten, sondern wirklich da, wo diese Info auch notwendig ist, sie zu platzieren. Denn man kann sich sehr, sehr schnell in diesen wunderbaren Recherchen verlieren, wenn die eigene Kindheit und Jugend damit aufersteht.
Sie haben aber auch noch eine historische Ebene quasi mit reingenommen, nämlich Sie erzählen auch die Vorgeschichte dieser Eltern, nämlich die Geschichte von deren Eltern, die auch stark von den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs geprägt sind. Warum haben Sie das gemacht? Wollten Sie zeigen, wie sehr auch diese Generation unserer Eltern davon geprägt sind?
Ja, es war eigentlich der Versuch, mal rauszufinden, warum sind die Eltern so, wie sie sind, oder warum waren sie so, wie sie sind, und warum haben sie an den und den Punkten so entschieden und nicht anders, wo rückblickend manchmal ganz klar ist, Mensch, hätte, warum habt ihr das denn gemacht, warum habt ihr denn nicht das, das wäre doch viel näher liegend gewesen. Und einfach zu gucken, aus welchem Stall kommen die Eltern, also Marlene und Siegfried, und dabei auf das Wissen, dabei habe ich auf das Wissen über meine eigenen Großeltern natürlich zurückgreifen können, aber auch recherchiert, vor allen Dingen bei der einen Großmutter, die eine fragwürdige Vergangenheit im Dritten Reich hatte, wo sich über meinen Großvater dann auch im Staatsarchiv Bremen eine dicke Entnazifizierungsakte gefunden hat. Aber ich muss sagen, ich war eigentlich nie überrascht, sondern die Sachen, die ich gefunden habe, auch im Gespräch mit meiner Tante, die noch lebt, väterlicherseits, dass sich eigentlich das Bild, das ich hatte, immer bestätigt hat. Und bei uns wurde zu Hause sehr, sehr offen und sehr frei gesprochen.
Das wollte ich auch fragen, ob das eigentlich auch, ob Sie da quasi nochmal so Verschwiegenes, wie es ja auch in dieser Zeit üblich war, dass über vieles nicht gesprochen wurde. Haben Sie auch nochmal so was Neues erfahren über Ihre Familie?
Höchstens so ein paar Details, die mir nicht klar waren, aber die das Bild, das ich hatte, bestätigt haben. Aber ich habe festgestellt in den Briefen, die meine Tante mir zur Verfügung gestellt hat, dass da manchmal Lücken sind, wo dann doch über ein paar Monate kein Brief da ist und dann in der Erzählung meiner Mutter ein kleiner Sprung ist. Und ich habe dann meine Tante gefragt, die eben im Vorort in Chicago gelebt hat, sag mal, da fehlen, glaube ich, ein paar Briefe, kann das sein? Und sie hat nur ihre unnachahmliche Art, jetzt so deutsch mit amerikanischem Akzent und amerikanisch mit deutschem Akzent gesprochen, hat einfach nur gesagt, oh ja, und mehr nicht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja auch ihr gutes Recht, mir vielleicht Briefe vorzuenthalten, wo ein Geheimnis drin steht, das ich nicht wissen soll. Aber ich glaube, das waren eher solche Geheimnisse, dass vielleicht meine Mutter mal geschrieben hat. Also der Christian wird auch immer frecher und der kriegt jetzt mal, keine Ahnung, das ist, glaube ich, da meine Tante gedacht hatte, das soll er nicht lesen, wie seine Mutter über ihn geschrieben hat. Aber tiefergehende Geheimnisse, dass vielleicht einer von uns einen anderen Vater hat oder sowas, auf sowas bin ich nicht gestoßen.
Und hat es denn jemand aus der Familie jetzt auch schon gelesen, das Buch? Sie haben ja auch noch Geschwister.
Die mussten es sogar lesen, das hatte der Verlag angemahnt. Da lag dann die Korrekturfahne schon vor. Also es war wirklich der allerletzte Moment. Und die wussten nicht so richtig genau, was ich schreibe. Und dann habe ich die ein bisschen unter Zeitdruck gesetzt und gesagt, ihr müsst lesen und mir das okay geben. Und die waren überrascht, teilweise auch erschrocken. Also plötzlich mit dieser Kindheitsgeschichte wieder konfrontiert zu sein. Und waren dann aber letztlich, glaube ich, sehr, sehr happy, also ganz glücklich mit dieser Geschichte. Und mein Bruder hat es auf den schönen Punkt gebracht, als er es gelesen hat, hat er gesagt, es war alles anders und genau so war es.
Das ist doch ein herrliches Schlusswort. Danke, Christian Schünemann. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Und der Roman Bis die Sonne scheint ist beim Diogenes Verlag erschienen, hat 253 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das war hedonistisch, das war durchaus auch dreckig. Das hatte Fassbinder, das hatte Freddie Mercury.
Mit Sauhund bringt Regisseur Florian Fischer das fast vergessene München der 1980er Jahre auf die Bühne. Und damit den gleichnamigen Roman von Leon Christ.
Leon Christ schreibt diese Geschichte einfach mit einem wahnsinnigen Wortwitz und einer Fantasie für diese bayerische Welt in den 80ern.
Die schwule Coming-of-Age-Geschichte schickt den jungen Flori vom Dorf in die Großstadt München. Dort wirft er sich in die Clubs und Klappen und wagt auch erste öffentliche Berührungen als schwuler Mann. Flori muss sich dabei komplett neu und selbst erfinden.
Weil er zum Beispiel keine Bilder hat, keine Orientierung, keine Geschichten. Nicht die Geschichten, auf die wir jetzt Zugriff haben.
Sauhund Florian Fischer inszeniert das Debüt von Leon Christ. Heute Abend um 8 Kammerspiele München. Eine Tochter hat Fragen an die verstorbene Mutter. Wer war diese Frau, die nacheinander drei Studienfreunde heiratete, drei Kinder bekam und beim Lesen und Dichten auf den Alltag vergaß? Caroline Peters erzählt in »Ein anderes Leben« von Hannah. Die Autorin liest aus ihrem Debüt am Sonnabend in Mühlhausen. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter blickt die Tochter zurück auf ein Leben im Rheinland der 70er und 80er Jahre und auf eine intellektuelle und exzentrische Dievenmutter, die neben einem Bibliotheksjob ihre weiteren Rollen nur allzu gut kennt.
Mütter tragen riesige immer was dabei Taschen herum für Kinder, die sich einpinkeln und bekleckern. Sie tragen Berge von Obst und Dosen ins Haus, damit hart arbeitende, ernstzunehmende Männer ernährt werden können. Sie suchen Studenten die richtigen Karten aus dem Karteikasten und helfen ihnen bei ihrem Studium. Denn schließlich können selbst Mütter nicht nur zu Hause rumsitzen. Das ist nicht modern. Und modern wollten meine Eltern unbedingt sein.
Ein anderes Leben. Die Lesung mit Caroline Peters. Am Sonnabend um 19 Uhr, Stadtbibliothek Mühlhausen. Die junge Journalistin Mona ist als Kleinkind aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Als die geliebte Großmutter in der alten Heimat stirbt, verliert sie den Boden unter den Füßen. In 16 Wörter. Das Theater Kassel zeigt die Bühnenfassung des Romans von Nawa Ibrahimi. Die 16 Kapitel des Buches ranken sich jeweils um ein persisches Wort. Sie haben Mona beim Aufwachsen begleitet. Nawa Ibrahimi.
Doch dann, einer Eingebung folgend, übersetzte ich ein Wort und es war, als hätte ich es entwaffnet. Mit einem Schlag verlor es die Macht über mich.
Auf der Reise zur Beerdigung der Großmutter und durch das Land ihrer Geburt findet Mona zu sich selbst. Auf der Bühne begleiten die guten alten Urlaubsdias den Roadtrip. Drei Personen sind Mona. Sie schauen gleichsam mit fremdem Blick auf den Iran und auf Deutschland. 16 Wörter. Die Aufführung heute Abend um 20.15 Uhr, Theater im Fridericianum in Kassel.
Und das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer im Sommer vorhat, seinen Urlaub am Comer-See in Italien zu verbringen, für den haben wir jetzt bestimmt das richtige Buch. Aber es eignet sich wahrscheinlich auch für alle anderen Orte. Auch wenn der Titel etwas schräg geschrieben an den Lago di Como führt. Denn Oliver Maria Schmidts Roman heißt Comer-See und Liane von Billerbeck hat dieses Buch gelesen. Da am Comer-See da urlauben und wohnen ja reich und schön. Hollywood-Star George Clooney hat eine Villa am Comer-See. Der wird ja mit K und A am Ende geschrieben. Was spielt denn dieser See für eine Rolle in dem Buch?
Na, der See ist eigentlich auch eine Hauptperson. Er ist sehr schön beschrieben. Oliver Maria Schmidt schreibt ja auch Reisereportagen für die Zeit und für die FAZ. Und man denkt gar nicht, dass der so melancholisch wunderbar diesen See beschreibt. Also er schreibt da zum Beispiel, am Tag protzte und prunkte dieser immer leicht überkandidelte Alpensee schon sehr mit seiner aufdringlichen Grandezza. Immer wirkte er ein bisschen wie zu stark geschminkt. Nächtens jedoch, wenn die kühle Luft schwarz von den umgebenden Bergen floss, sich das beleuchtete Band der Häuser, Villen, Dörfchen und Straßenlaternen wie eine Perlenkette um die Uferlinie legte, dann servierte der Lago seine Melancholie so majestätisch, dass Mann und auch Frau nach einem Rotweinschlückchen zu viel fast schon ins Schluchzen kamen.
Das ist ja sehr elegisch. Und um was geht's denn jetzt eigentlich? Das geht ja sicher nicht nur um Seebeschreibungen in diesem Buch.
Nee, George Clooney, der eben erwähnte, spielt da natürlich eine Rolle. Er ist das Objekt der Begierde, aber nicht im erotischen Sinn, sondern oder weil jemand Fan ist, sondern aus ganz banalen pekuniären Gründen. Es geht um ein Foto des Stars, aber natürlich eines, das sich besonders gut an den Boulevard verkaufen lässt. Es heißt nämlich, er sei da mit einer angeblichen oder tatsächlichen Affäre am Comer-See. Und in seiner Villa. Und dieses Foto von Clooney samt angeblicher und tatsächlicher Affäre, dieses Foto will eine gewisse Elena schießen.
Und was ist das für eine Person, diese Elena? Die ist ja wahrscheinlich die Hauptfigur, nehme ich mal an.
Ja, ist sie. Sie ist halb Italienerin, halb Deutsche und eben eine klassische Paparazza. Also jemand, der Stunden, Tage und Wochen lang irgendwo lauert mit einem langen Objektiv, um das Bild von einem Star hier, also Clooney, zu schießen. Und hier stimmt der militärische Ausdruck. Und weil das am Ufer ziemlich schwierig ist, versucht sie es also vom Wasser aus, nimmt ein Motorboot, mit dem sie wieder und wieder hinausfährt auf den See, um sich, sie ist ziemlich pleite, finanziell zu sanieren, indem sie dieses Foto bekommt und verscherbelt. Und das Buch beginnt mit einem Knall im Wortsinn, nämlich mit der Explosion eines Motorbootes. Und als ich ein paar Seiten weiter von Elenas Profession las, da dachte der kindliche Teil meines Gemüts, oh, er wird sie doch jetzt nicht in die Luft sprengen, der Autor.
Aber das ist jetzt, ist das so eine Art Kammerspiel oder Zwei-Personen-Stück dann zwischen Clooney und dieser Elena oder was passiert da noch?
Naja, wäre auch eine Idee, aber wahrscheinlich eher eine von Godot, nicht von einem Mann wie Oliver Maria Schmidt. Der ist ja aus einer ganz anderen Ecke. Frankfurt am Main, Chefredakteur der Titanic, ich habe es gesagt, schreibt auch Reiseberichte für die Zeit und die FAZ. Und das merkt man ihm auch an. Nein, er hat ein ganzes Personentableau da, das er aufbaut, also neben Elena und dem Fernsehen. George Clooney, teils sehr windige Figuren. Da ist zum Beispiel der Angeber Faustino, der nicht nur Mussolini verehrt, sondern auch erfolglos, wie man sich fast schon denken kann, Elena umgarnt. Eine typische Mama gibt es natürlich auch, eigentlich die Vermieterin von Elena, die anders als die italienischen Klischee-Mamas oder Nonnas eher ungenießbares Zeug zusammenkocht, dabei aber keinen Versuch auslässt, Elena mit ihrem Sohn zu verkuppeln. Was fehlt noch? Natürlich eine Familie, die mit der Mafia liiert ist, samt gealtertem Patron, der zudem mal schwer in die durchgeknallte Sophia, das ist die Mutter von Elena, verliebt gewesen ist. Die hatte aber auch am Comer See ihren Rudi kennengelernt. Seines Zeichens Tankwart, Deutscher und wie er ihr dann später gestand, RAF-Mann. Und der kommt dann bei Schmidt, wir hätten es fast ahnen können, unter unklaren Umständen ums Leben. Ich sage nur Stichwort Explosion.
Also, und ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, das Buch schreibt sich ja im Titel Comasee, also mit K am Anfang und A am Schluss. Ist das so ein bisschen programmatisch für den Text? Also ist der auch so sprachverspielt?
Ja, ist er. Also man merkt diesen Titanic-Sound der neuen Frankfurter Schule, sage ich mal. Und der Autor Schmidt denkt gar nicht daran, irgendeinen Gag auszulassen. Also ich sage mal so ein klassisches Beispiel, da ist lese ich zum Beispiel, das war nun der berühmte Tropfenwein, möglicherweise ein ganz ordentlicher italienischer Tafelwein, der dem Fass die Krone ins Gesicht schlug. Also sowas macht er. Er lässt ein Gewitter von Adjektiven auf die Leser niederprasseln. Er kann aber auch so eine wunderbare Szene beschreiben während eines dörflichen Gnocchi-Festes. Da beschreibt er die Katzen des Ortes, wie die hoffen, etwas Nicht-Vegetarisches zu erhaschen. Das gelingt ihnen nicht und gleichzeitig werden aber die Machtverhältnisse zwischen diesen Kasten wiederhergestellt. Also wir haben so eine Art Schmonzette wild gemixt. Krimi, Reisebeschreibung, Liebesverwirrung, Familienaufstellung, alles ist satirisch, unterfüttert, überlagert, verrührt und verdreht.
Also aber auf jeden Fall eine Leseempfehlung für den Urlaub.
Ja, zumal es ein gutes Ende gibt, auch wenn ein gänzlich anderes als die Leserschaft und vermutlich auch die Paparazza Elena es erwartet haben. Es ist ein Buch, bestens geeignet für alle, die an sehr heißen Tagen, die wir ja gerade haben, ihrem Hirn nicht allzu viel Anstrengung zumuten, aber trotzdem ein bisschen Spaß haben wollen.
Liane von Billerbeck über den Roman Comasee von Oliver Maria Schmidt. Erschienen ist das Buch beim Rowohlt Verlag und es kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Dilek Güngör, ich bin Schriftstellerin und eins der Bücher, das mir sehr wichtig ist, ist von Lydia Juknavitsch, amerikanische Schriftstellerin, deren Chronology of Water ist eins meiner Lieblingsbücher. Es geht um das Großwerden eines Mädchens in einer Familie mit einem gewaltvollen Vater, mit einer schwachen Mutter, viel Alkohol, viel Gewalt, sexuelle Gewalt. Es ist aber überhaupt nicht das Thema, was mich da so angezogen hat, sondern die Sprache und wie sie darüber schreibt. Sie kann eine unglaubliche Nähe aufbauen. Man ist mittendrin, man ist ganz nah bei ihr und man kann all dieses Schreckliche ertragen, weil sie einen so an der Hand hält die ganze Zeit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, so möchte ich auch schreiben.
Das Lebensbuch von Dilek Güngör ist also The Chronology of Water von der amerikanischen Schriftstellerin Lydia Juknavitsch. Ins Kino zu gehen, das ist ja eigentlich immer schön, aber bei den Temperaturen gerade ganz besonders. Und eben ist auch ein Film ins Kino gekommen, der auch für Literaturfans ziemlich was bietet. Es ist die Verfilmung von Deborah Levys Roman Heiße Milch. 2016 war dieses Buch unter anderem auf der Shortlist für den Booker Prize. Verfilmt hat es nun die englische Dramatikerin Rebecca Lenkiewicz und sie hat damit auch schon bei der Berlinale Weltpremiere gehabt. Hören wir mal kurz einen Ausschnitt.
Ich wache genauso über dich, wie du über mich. Das tun Mütter.
Und Sie arbeiten?
Ich pausiere mein Studium. Sophia ist eine Langzeitstudentin der Anthropologie.
Wundervoll. Sie studieren Verhaltensmuster.
Das Leben ist flexibel und wir können es verändern.
Wir steigen ein.
Aber auch irgendwie elastisch, denn wir versuchen immer zu unserem Ursprung zurückzukehren.
Ein Ausschnitt aus Hot Milk nach einem Roman von Deborah Levy. Und für uns hat sich Kais Harabi den Film angeschaut. Kais, vielleicht erzählst du uns erstmal, worum es überhaupt geht in dieser Geschichte.
Ja, ich glaube, ein bisschen ist es schon in dem kurzen Ausschnitt angeklungen. Aber es geht um Sophia, die Mitte 20 ist, die ihre Doktorarbeit in der Anthropologie auf Pause sozusagen geschoben hat, um sich um ihre Mutter zu kümmern, die im Rollstuhl sitzt, die eine mysteriöse Krankheit hat. Und die beiden fahren zusammen nach Südspanien, weil die Mutter dort sich Heilung erhofft von einem gewissen Dr. Gomez, der dort eine Privatklinik betreibt. Und während die Mutter jetzt in dieser Privatklinik alle möglichen Tests über sich ergehen lässt, hängt Sophia so rum am Strand, geht schwimmen und verliebt sich unter anderem auch in eine deutsche Auswanderin und erfährt so ein bisschen so den Sommer des Erwachsenwerdens, wenn man so will.
Jetzt ist man als Leser ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn Bücher, die man gut findet, verfilmt werden. Wie nah ist denn jetzt dieser Film überhaupt an dem Roman entlang erzählt?
Ja, gar nicht mal so nah. Ich fand das total interessant, weil der Film sehr den Fokus verschiebt, den Deborah Levy gesetzt hat. Also Deborah Levy erzählt in Heiße Milch wirklich so eine Art Coming-of-Age-Geschichte über Sophia, die diese viele Zeit, die sie da hat, einfach damit verbringt, sich so über sich selbst im Klaren zu werden, die auch über ihre Sexualität einiges lernt. Und der Film konzentriert sich erstmal sehr viel stärker auf diese Mutterfigur. Wir erfahren sehr viel mehr über diese Mutterfigur. Die ist nicht nur die ganze Zeit in dieser Klinik. Und dann konzentriert er sich auch auf die Beziehung, die die beiden haben. Das ist so eine total toxische Kodependenz, schwieriges Wort,
ja,
gegenseitige
allerdings.
Abhängigkeit kann man auch einfach sagen. Also man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass die Mutter einerseits die Tochter braucht, um sich nicht mit dem Trauma, das sie aus der Kindheit mitgenommen hat, auseinanderzusetzen. Und Sophia braucht auch irgendwie ihre Mutter, damit die sich nicht mit ihrem Erwachsenwerden und ihrem irgendwie auch ein bisschen verkorksten Leben auseinandersetzen muss. Und dieser Unterschied, der wird schon klar, ganz am Anfang bei dem Motto, das Rebecca Lenkiewicz dem Film vorangestellt hat. Sie hat nämlich ein Motto von Louise Bourgeois gewählt, einer Künstlerin, die ja sehr berühmt dafür ist, dass sie sich mit ihrer Mutter auseinandergesetzt hat, die auch kein sonderlich gutes Verhältnis zueinander hatten. Während Deborah Levy im Buch ein Motto von Hélène Cissou gewählt hat aus dem Aufsatz, das Lachen der Medusa, der ja so Schreiben als weibliche Selbstermächtigung proklamiert. Und allein da wird schon der Unterschied, diese unterschiedliche Setzung irgendwie sehr deutlich.
Also ein Mutter-Tochter-Geschichte, aber du hast ja auch gesagt, das Ganze spielt in Südspanien. Mhm. Was spielt denn da diese Landschaft oder die Region für eine Rolle? Gibt es da richtig schöne Bilder?
Ja, die Bilder sind so ein bisschen sehr spröde, so wie diese Landschaft auch. Also es ist nicht das schöne Spanien mit Sandstränden und blauem Meer, wobei das Meer da auch irgendwie tiefblau ist. Aber in diesem Andalusien, da stehen auch ganz viele so Industrieruinen und nicht ganz fertig gebaute Gebäude rum. Also es hat so ein bisschen so einen Lost Places-Charme. Und es hat damit zu tun, wann dieser Roman und auch der Film, schätze ich mal, spielt. Also im Film wird es nie ganz ausformuliert, nämlich 2015. Und da hatten die südeuropäischen Länder wie Spanien und auch Griechenland wohl einen Teil des Romans und des Films auch spielt, sehr mit dieser Austeritätspolitik zu kämpfen. Die Schuldenkrise, wir erinnern uns, in Spanien ist die Immobilienblase geplatzt. Die Länder hatten mit hoher Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. Und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund für diesen Prozess, den Sophia da durchmachen muss. Also das spiegelt so ein bisschen ihre eigene Ziellosigkeit und auch ihre eigene hoffnungslose und desolate Lage wider. Und das Ganze ist aber so ein bisschen, ja, optisch zwar sehr schön in Szene gesetzt, aber ich fand es auch ein bisschen uninspiriert, wenn ich ehrlich bin. Also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen so die Extrameile. Mhm. Und das Gleiche kann man auch bei den SchauspielerInnen sagen, das ist die Leistung irgendwie sehr durchwachsen. Wir haben Emma Mackey, die Sophia spielt. Das funkt nicht so richtig. Also man hat das Gefühl, dass diese Figur irgendwie sehr viel mit sich selber ausmacht und Emma Mackey aber nie einen als ZuschauerIn da so teilhaben lassen kann. Vicky Krieps, die Ingrid, die deutsche Auswanderin und Affäre spielt, die wirkt, als wäre sie in einem ganz anderen Film als die anderen SchauspielerInnen. Und das wirklich absolute Highlight ist aber dann Fiona Shaw, die man als Tante Petunia aus den Harry Potter Filmen kennt, die hier diese Mutter spielt. Eine fantastische Leistung mit so einer Härte, aber auch gleichzeitig so einer Verletzlichkeit und einer Verletztheit, die sie da transportiert. Das ist dann wiederum ganz großes Kino.
Und diese Drehbuchautorin oder Regisseurin erstmal, diese Rebecca Lenkiewicz, die ist ja in Großbritannien auch eine ziemlich bekannte, preisgekrönte Dramatikerin, die auch das Drehbuch selbst geschrieben hat. Wie würdest du sagen, ist das geworden? Sie hat es ja offenbar sehr eigenwillig interpretiert.
Genau, na, ich glaube, sie hatte auch ganz gar nicht so einen leichten Job, weil der Roman dramaturgisch auch sehr eigenwillig ist. Also Sophia ist ja die Ich-Erzählerin bei Deborah Levy und die hat zum Beispiel die Macke, dass sie jedes literarische Symbol und jede Metapher einem nochmal erklärt als Leserin. Das macht den Roman dann irgendwie sehr, ja, oberflächlich, würde ich sagen. Also alles, sie holt sozusagen alles aus der Tiefe raus. Ist natürlich schön für die Verständlichkeit, also man muss nicht Rätsel raten. Aber gibt dramaturgisch einfach dann nicht so viel her. Und Rebecca Lenkiewicz hat das schon ganz gut gemacht, hat so ein bisschen Ereignisse von verschiedenen Stellen des Romans so durcheinander gewirbelt und verschoben, sodass sich auch so eine gewisse dramaturgische Fallhöhe ergibt. Aber es hakt dann doch immer so ein bisschen daran, dass das Drehbuch doch sehr literarisch ist. Also die Figuren hauen dann teilweise auch so Sätze raus wie, ja, die Erinnerung ist eine Bombe. Und das wirkt so ein bisschen lächerlich in so einem Filmkontext, wo man ja auch sehr auf so naturalistische Dialoge irgendwie baut. Also vielleicht wäre das besser ein Theaterstück geworden als ein Film, finde ich.
Also zieht mich jetzt nicht so richtig ins Kino, muss ich sagen. Dann doch lieber Füße ins kalte Eimerchen und ein gutes Buch lesen, vielleicht von Deborah Levy.
Ja, ich würde sagen, ein gutes Buch, also Hot Milk als Roman. Heiße Milch kann man auf jeden Fall lesen. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Buch für so heiße Sommertage, weil ich fand das einfach sehr leicht verständlich und sehr eingängig. Von dem Film würde ich tatsächlich zum Film würde ich tatsächlich nur dann raten, wenn der Tag wirklich so heiß ist, dass nur noch ein klimatisierter Kinosaal helfen kann. Aber vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Schluss für Deborah Levy-Fans. August Blau ist einer ihrer jüngeren Romane. Der geht in eine sehr ähnliche Richtung wie Heiße Milch und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr viel besserer Roman.
Und es ist ja auch eine Autorin, die sehr gerne schwimmt und auch darüber schreibt, übers Wasser. Und das tut ja auch ganz gut um die Jahreszeit. Kaiser Rabbi, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und Hot Milk ist ab heute in den deutschen Kinos zu sehen. Und falls Sie es doch tatsächlich lieber lesen möchten, der Roman Heiße Milch von Deborah Levy ist im Campa Verlag erschienen. Übersetzt aus dem Englischen hat ihn Barbara Schaden und er kostet als Taschenbuch 13 Euro.